Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Vater, ich danke dir für diesen Text, Herr. Ich danke dir für diesen Psalm, den wir lesen dürfen und von dem wir lernen dürfen, Herr. Ich danke dir dafür, dass du jetzt reden möchtest zu uns und dass du ja mich dazu gebrauchst. Aber ich will wirklich beten, dass jeder Einzelne ja wirklich deine Stimme auch hört und ja in seinem Herzen Entscheidungen trifft. Amen. Ja, dieser Psalm ist, denke ich, sehr bekannt. Er erinnert uns vielleicht so ein bisschen an das Buch der Sprüche, also für alle, die die Bibel lesen. Ja, sie werden wahrscheinlich merken, okay, das hört sich auch ein bisschen nach Salomo an. Wer auch immer diesen Psalm geschrieben hat, es ist ein Weisheitspsalm und er möchte uns Weisheit vermitteln. Also ich glaube, so wenn wir an Weisheit denken, so geht's mir, ja, dann also um Weisheit bete ich, wenn irgendeine schwere Entscheidung ansteht. Letzte Woche zum Beispiel musste ich eine Entscheidung übers Praktikum treffen, wo ich mir gedacht habe, Gott gib mir Weisheit. Ne? Also für diese Situation, sonst bin ich ja eigentlich ein weiser Mensch, ne? Ist doch klar. Aber ja, und so kommen wir immer wieder zu Gott, wenn wir vielleicht in irgendeiner Sache, in irgendeiner schweren Entscheidung, vor irgendeiner schweren Entscheidung des Lebens stehen. Dabei ist Gott derjenige, der uns in im Jakobusbrief ja deutlich macht, dass wir eigentlich immer gerne um Weisheit beten dürfen und er uns gerne das geben möchte. Und so auch hier mit diesem Psalm. Also der Psalmist, der macht eine Sache, er malt uns mal ganz schwarz diesen Weg der Gottlosen, ja, so ganz dunkel, und den Weg der Gottesfürchtigen, so wie wenn es da keine Probleme gäbe. Ne? Und wir haben vielleicht nicht immer das Gefühl, dass es so ist. Und du darfst mal die nächste Folie zeigen, was er vielleicht versuchen will, dieser Psalm. Ja, das sind unsere Pläne, so die wir schmieden. Wir sind hier am Ausgangspunkt A und überlegen uns dann die Sache B zu tun. Aber wir werden dann schon noch die Kurve kriegen und irgendwie bei C enden, denken wir. Und dieser Psalm, der zieht einfach mal die Linie gerade lang und zeigt, wo die Sachen hinführen können, wenn wir nicht aufpassen. Er multipliziert einfach mal unsere Entscheidungen oder in ihrer Konsequenz. Und ich denke, das dürfen wir auch mal gedanklich einfach machen und uns überlegen, hey, wenn ich alles zum Beispiel die nächsten 5 Jahre, 10 Jahre genauso mache wie jetzt, wird es mir noch gefallen, also wird mir das Ergebnis daraus gefallen? Ja, die erste Sache, vor die uns der Schreiber warnen will, also es sind 3 Dinge, ja. Die erste Sache ist der Rat der Gottlosen, okay? Also von Menschen, die offensichtlich Gott nicht an erster Stelle haben, vielleicht gar nicht an Gott glauben und ja, die uns irgendwie einen Rat geben, einen guten Tipp geben. Und ich will nicht sagen, dass jeder Tipp von denen schlecht ist, aber wahrscheinlich geht es dir so, dass du ständig irgendwelche Tipps bekommst, auch wenn du es gar nicht mehr merkst. So, jeder Film hat eigentlich irgendeine Botschaft für dich, fast jedes Lied, ja, die Fernsehsendungen, jede Zeitung, jeder Zeitungsartikel hat irgendein Ziel, also vielleicht auch das Ziel, Fakten zu vermitteln, aber bestimmt auch andere Ziele. Und wir sollten einfach klug sein mit dem, was wir übernehmen. Ja? Und wir sollten uns da ja Gedanken machen, vielleicht auch über die Ratschläge, die uns so täglich begegnen. Ich habe mal so überlegt, was umgibt uns so, oder was umgibt auch mich eigentlich in unserer Kultur an Ratschlägen, die sich vielleicht auch gar nicht schlecht anhören, aber die eigentlich sehr wenig mit Gottes Worten, der Bibel zu tun haben. Die erste Sache ist zum Beispiel, was ich ganz oft gehört habe, ist dieses finde dich selbst, entdecke, was in dir steckt, und man muss selbstbestimmt leben, unbedingt. Ja. Und auf jeden Fall schauen, dass man nicht zu kurz kommt. Man sollte Entscheidungen treffen, die möglichst nicht von den Eltern beeinflusst sind. Also irgendwie wird es zumindest immer als positiv dargestellt, dass man dann irgendwann eigene Entscheidungen treffen darf. Ja, und wir Menschen würden am liebsten alles irgendwo selber entscheiden, wann wer geboren wird, wann wer stirbt. Und ja, so die Tendenz ist eher, dass wir eine Entscheidung echt finden, wenn sie ein Einzelner entgegen allen anderen trifft. So. Also wenn sich hier eine Gruppe bekehren würde wahrscheinlich, so von 7 Jungs oder so, in meinem Alter etwa, die alle Freunde sind und dann sich alle taufen lassen wollen, dann würden wir alle denken, oh komisch, ja, kann nicht echt sein. Und wenn es aber einer ist, der entgegen seiner Familie vielleicht aus muslimischen Kreisen sich bekehrt, dann hat es ja Hand und Fuß, ne? Und wir denken so, und interessant ist, dass man in anderen Kulturen ganz anders denkt und eine Gruppenentscheidung viel echter findet. Kann man sich mal Gedanken darüber machen, ob das nicht vielleicht auch mit diesem individualistischen Denken zu tun hat. Was man noch so für Ratschläge bekommt, also für mich hört sich das immer wieder so an, wenn ich mit Leuten rede, ja jetzt, man sollte es auch nicht übertreiben, vor allem nicht mit seinem Glauben. Ja, Radikalität wird meistens negativ verstanden und wir kennen auch Beispiele dafür, ne? Und überhaupt, es gibt ja so viele Glaubensrichtungen, deshalb sollte man ja große Rücksicht haben, und zu behaupten, irgendjemand läge falsch, das ist intolerant, und wir bekommen diesen Ratschlag, unser Denken da zu verändern. Obwohl die Bibel uns trotzdem hier ja vielleicht auch anderes sagt. Ich denke immer wieder an so ein Lied, was auch ja im Radio läuft, so übersetzt auf Deutsch ist es: noch ein letztes Mal möchte ich die Person sein, die dich heimbringt. Worauf ich hinaus will, es geht um dieses letzte Mal. Da gibt es ganz viele Lieder, denke ich, darüber. Hauptsache jetzt nochmal. Also jetzt ist schon noch wichtig. Ja, was morgen geschieht, wissen wir nicht. Ja, diese Nacht muss ich genießen. Oder diesen einen Tag. Und wenn du den nicht mitkriegst, dann hast du dich auf jeden Fall falsch entschieden, ja. So, das begegnet zumindest mir immer wieder mal in Liedern, und in Liedern begegnet mir auch dieser Gedanke, dass Beziehung sich immer gut anfühlen muss. Also, ich glaube, es gibt sehr viele Lieder mit diesen Texten, ich fühle es nicht mehr und so. Und die Frage nach dem Gefühl ist unglaublich wichtig, ja. Und wenn beide sich nicht gut fühlen in einer Beziehung, dann ist die Beziehung eigentlich nicht gut. Also, unabhängig von den ja, Gründen dafür, weil einfach Beziehung sich gut anfühlen muss. Ja. Und ja, umso härter ist es für jemanden, der Single ist, sich dann das alles immer anzuhören. Ne? Aber man weiß ja, dass es nicht so ist, ja? Dass es nicht immer alles sich gut anfühlt. Vielleicht begegnet uns auch dieser Ansatz von wissenschaftlichem Denken, dass wir unbedingt wissenschaftlich die Sache belegen können müssen. Und wir leben in einer aufgeklärten Welt, wo man sehr skeptisch ist mit allem Übernatürlichen. Wunder geschehen heute nicht. Das Wort dafür, was es gibt, ist Placebo. Und deshalb, ja, bet nicht um ein Wunder. Dass sowas geschieht nicht, ja, sowas gibt es nicht. Alles ist irgendwie erklärbar. Ein weiterer Ratschlag, den ich vor allem, wenn ich jetzt mit Jugendlichen zusammen bin, immer wieder bekommen habe, ist: Komm, lasst uns abstimmen. Ja, wir haben irgendeine Entscheidung, wir haben irgendeine TNT-Aktion oder so gemacht. Und was die Jüngsten dann schon sagen: Lasst uns abstimmen, okay? Weil innerhalb jeder Beziehung jeder gleich viel Entscheidungsrecht in allen Fragen haben sollte und die Mehrheit grundsätzlich Recht haben muss, okay? Ich denke, Autoritäten werden immer wieder kritisiert, und auch ich mache das manchmal, aber ich glaube, wir vergessen, dass man Autoritäten auch ehren könnte, und andere Kulturen, die in Amerika zum Beispiel ist ganz groß geschrieben, dieses Kultur der Ehre und so. Und der, ja, weiß nicht, wo da, wie soll ich sagen, wo wir da am biblischsten sind. Aber wir dürfen auf jeden Fall uns Gedanken darüber machen, über diese Ratschläge, die wir so täglich von allen möglichen Medien, von allen möglichen bekommen. und sollten vorsichtig sein, vielleicht mit dem, was wir an Denken für uns übernehmen. Und ich möchte uns mal herausfordern, dich mal herausfordern, dass du dir Gedanken machst, hey, wie treffe ich eigentlich Entscheidungen und was beeinflusst mich da? Welche Ratgeber habe ich in meinem Leben? Und du kannst auch ganz einfach mal deine Musikbibliothek durchgehen, du wirst sagen, das hat nicht so viel mit deinen Entscheidungen zu tun, aber du kannst es ja trotzdem mal machen oder über deine Bücher drüber schauen oder über die anderen Dinge oder einfach mal über deinen Wochenplan und Terminplaner schauen und überlegen, was deine Entscheidungen so beeinflusst. Denn hier heißt es, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Ich glaube, es ist unvermeidbar, dass wir den Rat der Gottlosen hören. Aber wir müssen nicht in diesem Rat wandeln, vor allem wenn er gegen die Bibel geht. Noch tritt auf dem Weg der Sünder, so geht dieser Vers weiter. Ja. Die zweite Sache, die hier problematisch dargestellt wird, ist der Weg der Sünder. Da kann man sich jetzt Gedanken machen, welcher Weg ist es und so und was ist hier genau gemeint. Ich denke, wir sündigen alle immer wieder und wir wissen irgendwo auch für uns, was Sünde ist. Wir können uns vorstellen, wir können uns einen Weg ausmalen, den man als Weg der Sünder bezeichnen würde. Und vor allem wissen wir, was das Endergebnis von Sünde ist. Also die Bibel sagt ja ganz klar, der Lohn der Sünde ist der Tod. Was wir uns immer wieder fragen, so merke ich das zumindest, ist diese Frage, wo fängt Sünde an, okay? Ja, und jeder beantwortet diese Frage anders, wo fängt Sünde an? Und wir setzen uns gerne mal damit auseinander, wo beginnt böse, wo ist richtig, was ist gerade noch richtig irgendwie? Und wir müssen die Dinge ausprobieren, wenn wir Zweifel daran haben, ob es gut oder schlecht schmeckt. Und ich frage mich, warum wir das müssen, weil wir wissen auch nicht, wie Kot schmeckt und wir probieren es trotzdem nicht. Ja, so man muss vielleicht doch nicht alles probiert haben, aber ich denke, das geschieht deswegen, weil für uns diese Wege der Sünder nicht unbedingt immer nur Irrwege sind, auf denen wir uns verlaufen, sondern vielleicht auch mal ein Ausflug auf Abenteuerwegen. Und ich hoffe, dass es für dich immer ein Irrweg sein wird, wenn du auf den Weg der Sünder kommst. Und dass du ja diesen Gedanken an den Ausflug auf einem Abenteuerweg nicht hast in Bezug auf den Weg der Sünder. Du darfst Timo gern auch diesen Psalm einfach mal zeigen. Denn der Weg der Sünder wird hier ziemlich, nicht schmackhaft beschrieben. Ich finde so ganz, ganz cool, es war eine interessante Erfahrung, dass ich mit einem meiner Mitstudenten geredet habe. Der will jetzt nach Amerika gehen und dort weiter studieren und einen Master machen und so. Und da hat er sich auf einer Schule beworben, die ganz eine krasse Regelliste hat und so. Und er hat es dann so darüber erzählt und so und gesagt, ja, da ist zum Beispiel auch die Regel, dass man in der ganzen Zeit nirgendwo Alkohol trinken darf. Und dann fand ich seine Reaktion so cool. Er hat gesagt, hey, ich find's einfach mal gut, dass die auch verlangen, dass man mal radikal ist, dass man auch mal was rausnimmt aus seinem Leben und vielleicht weniger genießt. Müssen wir denn immer, frage ich mich, alles Gute mitnehmen? Oder können wir auch einfach mal sagen, hey, wir lassen uns an dem guten Gott genügen und freuen uns einfach mal an ihm und verpassen auch mal was Gutes, was diese Welt bietet? Was ich interessant finde, ist dieser Gedanke wenn man so an den Anfang der Bibel geht, da ist Adam und Eva, diese ersten zwei Menschen, und Gott schuf sie ohne Erkenntnis über Gut und Böse, ohne Erkenntnis über richtig und falsch. Also was war Gottes ursprünglicher Gedanke, was war seine ursprüngliche Idee, dass wir uns mit dieser Frage gar nicht beschäftigen müssen? wir sollten eigentlich gar nicht diese Frage uns stellen brauchen, dass, ob was richtig oder falsch ist. Und ich hoffe, dass uns die Gemeinschaft mit Gott wichtiger ist, als alle Regeln zu kennen und als alle, als in jeder Frage richtig und falsch zu erkennen. Die Gemeinschaft mit Gott muss irgendwie darüber stehen, weil das ist das, worum es eigentlich geht. Ja, die dritte Sache, die hier negativ beschrieben wird, ist der Platz, an dem die Spötter sitzen, okay? Ich weiß nicht, wen man mit diesem Wort heute verbinden wird. Vielleicht Leute, die einfach denen wenig heilig ist, die lästern über oder lachen auch über Gott. Vielleicht aber auch lästern über die Geschöpfe Gottes. Und ich denke, man kann so ganz ungewollt auch in solchen Kreisen landen. Also so ging es mir zumindest, also nicht auf Berührer und nicht während dem FSJ, sondern vorher. Da waren Leute und ich war irgendwie fast schon gezwungen, einfach manchmal dabei zu sein, weil das unmittelbar in der Pause zum Beispiel war. Und es wurde gelästert und es wurde dies und jenes gesagt. Und es wurde vielleicht nicht so viel über Gott gelacht. Aber diese Gespräche waren einfach so giftig. Also ich fand sie wirklich giftig und es war mir so unangenehm, teilweise da dabei zu sein. Teilweise, also ich weiß, wie ich mal gegangen bin, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe, weil ich mir gedacht habe, ich habe hier nichts verloren. Und ich hoffe, dass wir Entscheidungen treffen können, auch mal vielleicht einen Freundeskreis aufzugeben. Eine Person, die ich gerade schule, ja, so für die ich ein Mentor bin, die hat jetzt einfach mal einen Freundeskreis aufgegeben, weil die Person gemerkt hat, hey, das sind vielleicht Freunde, die mich in die falsche Richtung führen werden. Und verstehe mich nicht falsch, ich glaube auch Jesus hatte Freundschaft mit Zöllnern, mit Sündern, mit Menschen, die nicht auf Gottes Wegen gehen. Aber wir müssen uns kennen und wir müssen wissen, wo wir mehr geprägt werden, beziehungsweise wo wir vielleicht auch Positives prägen können. Ja, diese drei Dinge. Und was ist die Alternative zu diesem Weg? Und ich hätte jetzt erwartet, ja, so ganz persönlich, dass jetzt dann kommt, also wohl dem, der nicht wandelt auf dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern der wandelt im Rat der Gottesfürchtigen und die Wege der Heiligen geht und immer da sitzt, wo die Gläubigen sitzen. Das wäre jetzt so, wie es weitergehen sollte, meiner Meinung nach. Und nein, hier steht, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Also ich denke, wir kommen, wenn wir diese Wege der Gottlosen als nicht gut, als nicht positiv für uns finden, dann werden wir wahrscheinlich Leute suchen, die das genauso sehen und wir werden in die Gemeinde kommen. Also ist das vielleicht nicht das Problem und nicht der Ratschlag, den er uns geben muss. Und vielleicht ist es auch ein Ratschlag, der gar nicht so gut wäre, weil Menschen immer wieder, wenn sie sich an Menschen orientieren, auch nicht biblisch sind. Also ich habe so eine Geschichte als Kind gehört, die ich nie vergessen konnte. Ist, glaube ich, keine wahre Geschichte, aber ein Mann reist in eine Stadt und es ist eine Zeit, in der es noch kein Radio gab, kein Fernseher oder sowas, keine Funkuhren. Und er hat eine kostbare Uhr und er war vorher schon in anderen Städten. Er hat sich die Uhrzeit angeschaut und er hat gewusst, okay, seine Uhr passt. Sie funktioniert sehr zuverlässig, war auch sehr teuer. Er kommt in einen abgelegenen Ort, an dem selten ein Zug hält und er fragt dort nach oder er schaut auf die Kirchturmuhr und stellt fest, Moment mal, die Kirchturmuhr zeigt 12.13 Uhr, dabei ist es laut meiner Uhr 12.52 Uhr. Und er rechnet sich die Differenz aus, 39 Minuten, schaut sich nochmal um, wundert sich und er geht dahin und fragt nach, ja, wie kommt ihr denn zu dieser Zeit? Wonach richtet ihr eure Uhr? Und er fragt dort nach und stellt fest, dass die Uhrzeit oder man sagt ihm ja ganz einfach, gegenüber ist das Rathaus, da ist eine Uhr, die sollte richtig stehen, danach richten wir uns. Und dieser Mann, er geht weiter, er geht zum Rathaus und auch diese Uhr geht genauso falsch. Er fragt dort nach, was ist los, wonach stellt ihr eure Uhr? Und sie sagen, ja, ganz einfach, da ist die Bahnhofsuhr, gehst du zwei Straßen weiter, wirst du sie sehen. Und dieser Mann, er macht sich auf den Weg, er geht zur Bahnhofsuhr und tatsächlich auch diese Uhr ist falsch. Und er sucht da jemanden, mit dem er da reden kann. Diese Person sagt ihm dann, ja, also weißt du, es gibt einen Uhrmacher in dieser Stadt, der repariert alle Uhren, die kaputt sind, die ja nicht mehr funktionieren, wie sie sollen. Und dieser Uhrmacher, ja, nach dem stellen wir unsere Uhr, nach dem richten wir uns. Der Mann, er geht zu dem Uhrmacher hin und auch, er sieht auch diese falsche Uhrzeit und er fragt diesen alten Mann, guter Mann, wonach richten Sie denn Ihre Uhr? Und der Mann sagt, also ich schaue jeden Tag raus auf den Kirchturm und ich stell fest, wenn das vielleicht nicht ganz so passt und danach richte ich einfach meine Uhr. Ja, wonach richten wir uns? Und ich finde es so gut, dass hier steht, wir sollen unsere Lust haben am Gesetz des Herrn. Es gibt einen Maßstab, der sich nicht ändert und zwar durch alle Zeiten hindurch und es ist Gottes Wort. Ich denke, diese Gefahr, dieser Gefahr unterliegen wir eigentlich immer, dass wir irgendwo harmonisch sein wollen und vielleicht auch es gut klingen soll, der Umgang untereinander, aber man dafür irgendwas vielleicht auch einbüßt. Ich habe mal meine Gitarre gestimmt und habe dabei festgestellt, also ich stimme manchmal so aus meinem Gehör und versuche dann, dass alles harmonisch klingt und tatsächlich, für mich klingt das dann auch harmonisch und ich habe dann mal ein Stimmgerät angemacht und geschaut, jetzt will ich aber mal wissen, wie gut ich da drin bin und ich stelle fest, alle Saiten, wenigstens alle, ja, sind um etwa 20% zu tief gestimmt und ich habe gemerkt, hey, so harmonisch die Gitarre in sich stimmen kann, so falsch kann sie doch sein in Bezug auf unser Notensystem, wie auch immer. Ja, dieser Psalm verweist uns eben nicht auf Menschenwort, sondern auf Gottes Wort. Und ich glaube, wir denken ganz viel nach über alle möglichen Dinge. Also so geht es mir. Ich denke über theologisch schwere Fragen nach, die ich nicht verstehe, wo ich Gott nicht verstehe vielleicht auch. Ich denke über Aufgaben in der Gemeinde nach. Ich denke darüber nach, wie ich anderen Ratschläge geben kann. Und ich reflektiere meine letzte Woche, was ich so geschafft habe, was ich nicht geschafft habe. Aber dieses Tag und Nacht an das Wort Gottes denken, ich weiß nicht, auch ich bin davon irgendwo fern, obwohl ich Bibelschüler bin, ja. Und vielleicht schaffst du es noch nicht mal 10 Minuten über einen Vers nachzudenken aus der Bibel am Tag. Und es ist vielleicht, ja, vielleicht solltest du dir überlegen, ob deine Prioritäten richtig sitzen. Und was ich so festgestellt habe, ist einfach, Menschen, die, wie soll ich sagen, die gegründet sind im Wort Gottes, das merkt man ihnen an. Ja. Sie machen einfach einen Unterschied. Ein Vorbild für mich ist Werner Kniesel, ein Mann, ein Pastor, der in Zürich eine Gemeinde leitet, glaube ich, mit über 2400 Mitgliedern. Dieser Mann war bei uns als Gastlehrer da und ich war so begeistert, weil man einfach gemerkt hat, hey, er hat so viel auch Schwieriges erlebt, Herausforderungen und in all dem ist er einfach frisch und er predigt das Wort Gottes in aller Klarheit. Ja, sind wir umgeben vom Wort Gottes? Ich glaube, wir sind umgeben von unseren Terminen und Kalendern und Kontakten. Und vielleicht denkst du, wo passt da jetzt denn irgendwie noch Gott mehr rein? Also du tust dir so schon schwer, deine Termine alle irgendwie zu ordnen und zu sortieren. Aber ich denke, Gott will gar nicht so sehr den einen Termin, ja, den Sonntagmorgen, an dem du auf jeden Fall da sein musst. Und das ist der ultimative Termin, an dem er dann zu dir redet und wo du deine Pflicht erfüllen kannst. Nee, darum geht es, glaube ich, nicht. Sondern es geht um eine Leidenschaft für das Gesetz des Herrn, für die Worte, für die Weisungen Gottes. Was der Psalmist damals hatte, war das mosaische Gesetz. Ich finde, es ist ehrlich gesagt nicht so was, wofür man Leidenschaft haben kann. Aber für das Gesetz oder für die Gebote Jesu doch umso mehr. Ja, also wenn ich mir die Worte Jesu einfach mal durchlese, dann merke ich, wie gut sie sind und wie gut sie tun und wie klar und wahr und wie wichtig sie sind. Die Frage ist, lebst du leidenschaftlich mit Gott? Und ich glaube, unsere Leidenschaft, ja, wenn du sagst, hey, nein, irgendwie gerade nicht, sie wird meistens größer, wenn wir uns mit Sachen beschäftigen. Ist doch so, oder? Also ich war damals, ich war begeistert von der Ranger-Arbeit und ich habe mich da reingelesen und reingehängt und ich habe irgendwelche Prüfungen gemacht. Und was klar war, je mehr ich mich mit dieser Sache beschäftigt habe, umso begeisterter war ich, ja. Jetzt bin ich verpflichtet, Bücher zu lesen, okay? Und ich habe angefangen und je mehr ich Bücher lese, umso begeisterter werde ich dafür, ja. Meine Leidenschaft wird größer, weil ich mich mit dieser Sache beschäftige und weil sie irgendwie auch gut ist. Und ich möchte dich einfach einladen, dass du sagst, hey, ja, es ist ja eine gute Sache, sich mit Gott zu beschäftigen. Und auch wenn ich gerade noch nicht so die Leidenschaft dafür habe, ich nehme mir einfach mal mehr Zeit dafür. Ich gebe ihm die Gelegenheit, in mein Leben hineinzusprechen. Ich will leidenschaftlich sein für ihn. Und wisst ihr, was mich so begeistert an diesem Beispiel mit dem Baum? Um so einen Baum, du darfst mal das nächste Bild zeigen. Um den Baum muss man sich irgendwie keine Gedanken machen. Ja, er ist wunderschön. Da ist Wasser. Dieser Baum ist einfach immer versorgt, ja. Und hier ist von Zeit die Rede, also der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Vielleicht ist bei dem Baum nicht immer was zu holen, ja. Aber er bringt Frucht, bei ihm ist was zu holen. Und es ist ein schöner, ein starker Baum, weil er ständig seine Kraft bezieht aus diesem Wasser. Und ich glaube, so dürfen wir sein. Wir dürfen ständig unsere Kraft beziehen aus Gott. Ich glaube, wir haben alle diesen Wunsch, dass am Ende unserer Mühe irgendwie etwas übrig bleibt. Ja. Viele Menschen haben jahrelang investiert und haben geschuftet ihr ganzes Leben und ja, haben nicht erlebt, was übrig bleibt. Wir wollen eigentlich, dass es vielleicht irgendwas gibt, was auch nach unserem Leben noch Bestand hat oder was irgendwie für andere wichtig ist, für diese Welt wichtig ist. Und ich glaube, dass wir das erleben können, wenn wir nicht irgendwie in dieser Welt nur überleben müssen. Ich habe auch aus einem Buch eigentlich so diesen Gedanken, dass es Menschen gibt, die ständig versuchen, in einer sich verändernden Welt zu überleben, ja, weil sich ja alles ändert und weil man irgendwie schauen muss, wie man hinterherkommt und man nicht fertig wird mit allem, was so ansteht. Und ich glaube, wenn wir unsere Kraft aus Gott beziehen, dann können wir Menschen sein, die eben nicht nur überleben müssen, sondern diese Welt wirklich positiv verändern können. Ja, wenn ich an Menschen denke, die Großes in dieser Welt geleistet haben, dann denke ich an so Menschen wie Martin Luther King, an William Wilberforce, an Mutter Teresa vielleicht noch, an Menschen, die gottesfürchtig waren, die eben keine Spötter waren, die in der Regel auch die meisten keine Atheisten waren. Und warum konnten sie die Welt verändern? Weil sie Kraft hatten von Gott. Und ich möchte jetzt gar nicht so ausholen und beschreiben, wie furchtbar dieser Weg der Gottlosen ist, sondern ich möchte uns einladen, darüber nachzudenken, über diesen Satz, der Herr kennt den Weg der Gerechten. Ja, der gottlosen Weg vergeht, okay, aber der Herr kennt den Weg der Gerechten. Und du denkst dir, hey, Gott kennt jeden Weg und so, ist doch klar. Aber dieses Kennen im Alten Testament wird eigentlich immer wieder in Bezug auf, Mann und Frau, die sich erkennen, gebraucht, einfach, es ist ein Einswerden gemeint, okay. Und dieser, wenn hier steht, der Herr kennt den Weg der Gerechten, dann ist da eigentlich gemeint, der Herr ist eins mit den Gerechten. Er identifiziert sich mit ihnen. Ich bin so begeistert über diese Stelle im Neuen Testament, wo Paulus Jesus verfolgt, sondern eigentlich seine Gemeinde. Und trotzdem, Jesus begegnet ihm ja. Und was sagt Jesus? Warum verfolgst du mich? Und er sagt nicht, warum verfolgst du meine Gemeinde, sondern er sagt, warum verfolgst du mich? Also mit dieser Gemeinde zum Anfang der Zeit des Christentums hat sich Jesus zu 100% identifiziert. Und die Frage ist, kann er das auch mit uns? Und ich glaube, wenn wir das wollen und wenn wir eins mit ihm werden wollen, dann kann er das, dann kann er sich in uns widerspiegeln. Mein Wunsch und mein Ziel mit dieser Predigt war in erster Linie eigentlich, dass wenn du heimgehst, dass das Nachdenken über das Wort Gottes nicht vorbei ist. Also dass es jetzt nicht geschafft ist, nachdem ich Amen sag, sondern dass in Gedanken bei dir etwas weitergeht. Und dass du dir überlegst, wie du diesen Psalm leben kannst. Und ich glaube, es ist gar nicht so schwer, denn diese Folgen werden sichtbar werden. Dieser Weg des Gerechten, der hier wie ein Baum dargestellt wird, es wird sich zeigen, auch in deinem Leben. Amen. Vater, ich danke dir für diesen Weisheitspsalm, Herr. Und ja, ich, wenn ich mich anschaue, bin ich irgendwo auch so weit entfernt von manchen dieser Aussagen, von diesem Nachsinnen über dein Wort Tag und Nacht, Herr. Herr, und ich danke dir dafür, dass du zu uns reden möchtest, Herr. Herr, du bist derjenige, der überhaupt sein Wort gegeben hat. Wir haben es nicht irgendwie erkämpft oder irgendwie festgehalten, sondern du hast es einfach in uns hineingegeben, du hast es hineingesprochen in diese Welt. Und ich will dich bitten, dass wir auch dein Reden nicht vergessen, die Worte, die du uns vor vielleicht einem Jahr gesagt hast, die Sachen, an die du uns erinnern möchtest, Herr. Und hilf uns, dass wir uns wirklich Zeit nehmen, dass wir auch mal zur Ruhe kommen vor dir, alle anderen Gedanken irgendwo ablegen, vielleicht bei dir ablegen und einfach mal erkennen, auch was du zu sagen hast. Herr, und ich kann mir vorstellen, wie du manchmal wartest und wie du dir wünschst, eigentlich was hineinzureden, aber du weißt, wir sind zu beschäftigt dafür. Und ich hoffe, dass es gerade in dieser Weihnachtszeit nicht so ist, Herr, sondern dass wir gerade da zur Ruhe kommen vor dir und dass wir ja wirklich über dein Wort nachsinnen, nachdenken und uns davon verändern lassen. Amen.